Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist auch heute Nachmittag unser Thema. Ich möchte gerne mit uns zusammen still werden und beten. Herr Jesus, dass das nicht nur ein Satz bleibt, sondern uns ins Herz sinkt und uns Mut macht, uns tröstet, aufbaut, herausfordert und sendet. Darum bitte ich dich, sei in unserer Mitte mit deinem Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir messen gerne unsere Kräfte miteinander. Es gehört zu unseren liebsten Spielen und Schulhof zweiter Teil war das Spiel Mein Vater hat aber einen viel größeren Wagen als dein Vater. Nein, mein Vater hat mindestens zwei Wagen so groß wie die von deinem Vater. Und es geht weiter bei den Spielen der Erwachsenen. Wer ist der Stärkste im ganzen Land? Keiner möchte als Schwächling geschimpft werden. Und jeder möchte doch gerne als eine starke Persönlichkeit gelten. Da ist also ein kräftiger junger Mann auf der Baustelle. Und er gibt tüchtig an: Ich werde jeden besiegen, der es mit mir aufnimmt. Keiner ist stärker als ich. Er zeigt seine Muskeln und macht sich besonders über die älteren Bauarbeiter lustig. Nach ein paar Minuten hat einer der Älteren die Nase voll. Warum zeigst du nicht, was du kannst, anstatt immer nur zu prahlen? Pass auf, ich wette einen ganzen Wochenlohn mit dir, dass ich etwas in der Schubkarre zu dem Haus da hinten schieben kann, das du nicht zurückschieben kannst. Der junge Kraftprotz ist sich seiner Sache sicher. Na, die Wette gilt, sagt er. Dann zeig mal, was du so drauf hast, alter Mann. Da greift sich der Ältere die Schubkarre, nickt dem Jüngeren freundlich zu, zeigt auf die Karre und sagt: In Ordnung, mein Freund, dann steig mal ein. Wir messen gerne unsere Kräfte. Und der zählt viel, der seine Muskeln spielen lassen kann. Der zählt, und manchmal auch in unseren frommen Kreisen, der etwas zu bieten hat: ein erfolgreiches Leben, wohlerzogene Kinder, einen guten Job, ein schönes Haus. Und der zählt nicht viel, der nicht viel zu bieten hat, dem so manches daneben ging, der nicht mehr mithalten kann, dem vielleicht ein halbes Leben zerbrach. Nun weist Paulus in eine andere Richtung. Prahlt der junge Bauarbeiter mit seiner Kraft, so rühmt sich der Apostel seiner Schwachheit. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere, so schreibt er es den Korinthern, meine Schwachheiten rühmen. Das ist doch eine seltsame Botschaft. Wie ist das zu verstehen? Warum und in welcher Hinsicht rühmt Paulus sich seiner Schwachheit? Das ist mein erster Gedanke heute Nachmittag. Paulus ist auf dem Weg zum Ja zu seinem schwachen neuen Leben. Ich erinnere daran, Paulus fand es gar nicht so lustig, mit Schwachheit geschlagen zu sein. Er hat gelitten wie ein Hund, als klar wurde, dass er damit auf Dauer würde leben müssen. Er hat gebetet und gebettelt: Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich brauche Kraft. Du brauchst auch keinen Schwächling als Apostel. Aber Jesus hat ihm zugemutet, mit seiner Schwachheit zu leben. Paulus muss sich erst durchkämpfen, durch den Schmerz, durch die Wut, durch die Enttäuschung und die Bitterkeit, bis er es sehen kann. Jesus kann auch mit meiner Schwachheit etwas mit mir anfangen. Bis dahin waren wir heute Morgen gekommen. Habe ich ihn, habe ich genug. Bin ich nur so, wie ich jetzt bin, bin ich ihm doch genug. Und der Gedanke krabbelt erst ganz allmählich in sein Herz und erobert die schwierige Welt seiner Gefühle. Jesus ist da, auch wenn ich schwach bin. Und Jesus kann gerade dann durch mich etwas tun, Dinge, von denen ich nicht zu träumen gewagt hätte, als ich noch ganz stark und unabhängig durchs Leben ging. An diesem Punkt, nicht vorher, nicht früher, nicht einfacher, rühmt sich Paulus seiner Schwachheit. Meine Schwachheit, sagt er, macht Platz für deine Kraft. Welch ein Geheimnis. Und erst da kann der kleine Mann aus Tarsus auf eine tiefe Weise Ja zu seinem Leben sagen. Und damit können wir zwei Dinge für uns heute schon einmal festhalten. Das erste, Paulus predigt kein Ideal der Schwachheit. Das wäre auch geradezu krank. Schwachheit ist nicht ein Ideal, zu dem wir aufgerufen werden. Sei möglichst schwach. Mache möglichst wenig aus deinen Gaben. Auf der Arbeit solltest du möglichst, bestenfalls Mittelmaß sein. Übertragen wir das einmal auf unsere Kinder, dann hieße das, deine Kinder sollst du bitte nicht fördern. Sie könnten ja zu starken jungen Menschen heranwachsen und das wäre furchtbar. Du musst sie dazu erziehen, möglichst schwach, unselbstständig, hilfsbedürftig und abhängig zu bleiben. Das wäre ein Ideal der Schwachheit. Dann würde aus einem Trost für Menschen, die mit Schwachheit umgehen müssen, ein Appell an Menschen, die durchaus mit ihrem Leben klarkommen könnten. Dann würde ein Geheimnis, das sich Paulus erst allmählich erschloss, zu einem platten Appell. Dann würde ein heilsamer Zuspruch für einen Menschen in einer tiefen Krise zu einer bequemen, aber kranken Ausrede, warum ich mich gar nicht erst anstrengen sollte. So ist es nicht gemeint. Wer gut klarkommt, darf sich freuen. Und wer kann, soll sich Mühe geben, bis er wieder klarkommt. Paulus tröstet die, die es trifft, aber er appelliert nicht an alle, möglichst schwach zu sein. Das Zweite, Paulus findet zu seiner neuen Sicht seines Lebens und das braucht offenbar Zeit. Die eiligen Seelsorger geben den Menschen oft keine Zeit zum Trauern. Schneller, trauere schneller nach einem Verlust, nach verlorener Lebenskraft, nach dem Verlust des Partners, nach dem Verlust der Arbeit, die mir verwehrt bleibt. Sollen doch die Geschwächten sofort erkennen, dass der Herr es gut mit ihnen meint, sofort sich versöhnen mit dem schweren Schicksal, ohne Zögern Ja sagen. Denn der Herr meint es doch gut mit allen, denen er Schweres auflegt. Die eiligen Seelsorger wissen nicht, wie unsere Seele heil wird. Dass wir nämlich Zeit brauchen, ein Ringen im Gebet, dreimal, vielleicht noch öfter, ein allmähliches Einsehen, ein Durchleben der schwierigen Gefühle, bis sie sich ausgetobt haben und dann in uns etwas Neues wachsen kann. Ein zuerst sprödes, sperriges, widerstrebendes, vielleicht, bis es sich breit macht in unserer Seele und zum Ja wächst. Das ist das Zweite. Paulus lebt vor, wie das Ja zu seinem schweren Los ganz allmählich in ihm wuchs. Also kein Appell und bitte lasst den Menschen Zeit. Mein zweiter Gedanke folgt nun diesem ersten und er kann auch nur folgen. Und er lautet, Paulus entdeckt ein Geheimnis. Seine Schwachheit hindert Jesus nicht, ganz im Gegenteil. Da ist also der Apostel, der sich dieses Leben nicht ausgesucht hat. Er war eigentlich davon überzeugt, zieht mir Jesus nicht den Pfahl aus dem Fleisch, dann war's das. Dann ist mein Dienst eigentlich zu Ende und ich kann nur noch in den wohlverdienten Apostelruhestand versetzt werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jetzt wirkt Jesus erst recht durch den kleinen Mann aus Tarsus. Er wird Gemeinden gründen in den großen Städten rund um das Mittelmeer. Er trägt das Evangelium nach Europa. Er ringt mit den Mächtigen und Klugen seiner Zeit, ob sie nicht auch zum Glauben finden könnten. Er schreibt Briefe, die den gesamten Kurs der Christenheit bis heute formen. Er hinterlässt ein Erbe, mit dem sich seit 2000 Jahren die Klügsten befassen. Seine Worte sagen uns heute noch, was wir an Jesus haben, wie wir ihm folgen und was wir in seinem Auftrag tun können. Wie stark wurde die Gnade in diesem schwachen Menschen? Und das hat nun etwas zu tun mit der Logik des Reiches Gottes. Denn Jesus zeigt dem Paulus, wie das Reich Gottes funktioniert. Eine Gemeinde der Schwachen. Und vielleicht entdecken Sie ein Stück der Hoffnung für sich in den wenigen Beispielen, die ich jetzt aufzählen werde. Eine Spur der Hoffnung. Was könnte wohl Jesus mit mir noch vorhaben? Nehmen wir die verfolgten Christen in China. Sie gewinnen Herz um Herz und die schwache Kirche im Untergrund wächst kraftvoll heran. Oder eine alte Frau in der Gemeinde betet und die Gemeinde wird erweckt. Eine alte Frau betet, die Gemeinde wird erweckt und lustigerweise dachte der Starprediger doch ernsthaft, es habe an ihm gelegen. Ein kranker, gebeugter Mensch beschenkt alle, die ihn besuchen. Er leidet, aber er ist zugleich so von der Gnade gehalten, dass es ausstrahlt. Und die, die zum Trösten zu ihm kommen, gehen getröstet nach Hause. Oder eine schlichte Frau mit zig Brüchen in ihrem Leben, mit weithin sichtbaren Narben, erzählt, was Jesus ihr bedeutet, mit leuchtenden Augen. Und ihren stolzen, starken Nachbarn geht das Herz auf. Sie können sich der unglaublichen Kraft dieser schwachen Frau nicht entziehen. Oder ein Mensch kämpft mit dem Alkohol und er sagt doch immer wieder, Jesus ist mein Befreier. So funktioniert das Reich Gottes. Damals wie heute, auch bei uns. Unsere Schwäche hindert seine Gnade und Kraft nicht und die Schwachen unter uns können zu starken Agenten des Reiches Gottes werden. Nicht wieder Apostelquartett, aber in ihrer Schwachheit, kraftvoll, vielleicht ohne, dass sie es selbst merken. Aber ich frage euch, wer stellt eine solche Mannschaft auf? Normal ist doch das, was der Jogi Löw sagt. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Mag sein, im Fußball. Im Reich Gottes stellt Jesus seine Mannschaft ein bisschen anders auf. Ein bizarres Team. Schwäche wird Kraft durch Gnade. Denn was soll man mit dieser Mannschaft anfangen? Abraham ist viel zu alt. Mose hat im wörtlichen Sinne eine Leiche im Keller. David ist viel zu klein. Jeremia ist zu jung. Petrus ist viel zu sehr himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Thomas hat viel zu viele Zweifel. Paulus war doch ein Verfolger. Matthäus hat doch Dreck am Stecken. Wer stellt eine solche Mannschaft auf? Das ist doch mal wieder typisch Jesus. Er sucht sich Menschen, an denen deutlich wird, das vermag Gottes Liebe. Schaut nur hin. Was da möglich war, ist auch bei dir möglich. Schwäche wird durch Gnade zu Kraft. Wenn man über die Jahreslosung aus 2. Korinther 12 nachdenkt und über die Frage, wie Schwäche zu Kraft werden kann, muss man irgendwann auf Margarete Steif kommen. Seit dem zweiten Lebensjahr gelähmt, Kinderlähmung. Sie wäre so gerne gesund geworden. Sie hätte so gerne studiert. Ihr Traum war es, Lehrerin zu werden. Aber sie ist gelähmt und bleibt gelähmt. Und dann bekommt sie diesen Konfirmationsspruch. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber wo soll diese Kraft denn sein? Sie kann doch nicht mal laufen. Ihr rechter Arm taugt nicht viel. Aber sie setzt sich durch gegen die Eltern. Sie darf nähen lernen. Sie macht eine Schneiderlehre. Sie bekommt einen kleinen Schneidereiladen im Elternhaus eingerichtet. Und irgendwann, in der Weihnachtszeit, sieht sie ein Schnittmuster eines kleinen Elefanten und denkt sich, das könnte ein schönes Nadelkissen werden, als Weihnachtsgeschenk für die Frauen, die bei mir einkaufen. Das kleine blaue Nadelkissen als Elefant 1879 wird zu einem völlig unerwarteten Erfolg. Nun, vor Schülern wird sie niemals stehen, unterrichten als Lehrerin wird sie niemals können. Aber ihre Schneiderwerkstatt, wo sie jetzt auch Bären herstellt und andere Tiere als Kuscheltiere, nicht als Nadelkissen, ist so erfolgreich, dass sie mehreren Frauen in schwerer Zeit, großer Armut, Arbeit und Brot geben kann. Es werden immer mehr, bald sind es Hunderte. Und nun schneidert sie die berühmten Steiftiere, die mit dem Knopf im Ohr. Gottes Kraft ganz anders, als das erhoffte. Aber am Ende ihres Lebens, sie ist 1909 gestorben, weiß Margarete Steif, wie Gottes Kraft in ihrer Schwachheit mächtig wurde. Das war mein zweiter Gedanke. Zum Trost, wirklich zum Trost für alle, deren Träume zerplatzten, deren Gebete unerhört blieben, die zu resignieren drohen, die allenfalls ahnen, dass da noch etwas anderes kommen könnte. Deine Schwachheit hindert Jesus nicht. Er kann noch viel mit dir anfangen. Vielleicht ist es nicht das heile, gesunde, schöne, ungebrochene Leben, von dem du einmal geträumt hast. Vielleicht bleibt vieles hart und schwer, an manchen Tagen kaum zu ertragen. Aber vielleicht wird dann auch die merkwürdige Kraft der Gnade zu spüren sein, du selbst im Schweren getragen und gehalten und durch dich für andere ein Blick auf Gnade. Das ist die Kraft, die hier mächtig wird. Nicht muskelbepackte Power, sondern verwandelnde Gnade. Manches Schwere wird nicht aufgehoben, aber es wird gewandelt. Wie bei Paulus, wie bei Margarete Steif. So viel Zerbrechlichkeit und dann doch Kraft, die anderen hilft, auch zu glauben, zu vertrauen. Kraft, von der Paulus hier spricht. Sie zeigt sich in schwachen Menschen und sie bringt immer ein Stückchen Himmel auf die Erde. Ich, in meiner Schwachheit durch Gnade getragen, und ein anderer schöpft Hoffnung, wird von Bindungen frei, nimmt sein Leben wieder in Angriff. Ein Stückchen von dem da oben kommt zu uns hier unten. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du sagst, das hatte ich völlig aus dem Blick verloren. Ich will es mir neu sagen lassen. Ich will mich wieder ganz eng an Jesus halten. Ich will mich ihm auch wieder zur Verfügung stellen, wo immer er in seiner Kraft mit mir etwas anfangen kann. Das war mein zweiter Gedanke. Jetzt muss ich als letztes noch etwas Drittes sagen. Was Paulus erlebt, folgt nämlich einem Muster. Jesus selbst riskiert Schwachheit und setzt gerade so Gnade in Kraft. Denn wenn wir jetzt etwas tiefer schauen, dann sehen wir, dass wir die ganze Zeit eigentlich über Jesus gesprochen haben. Paulus in seiner unfreiwilligen Schwäche ist ja nur ein Exempel für das Jesus-Geheimnis. Und bei Jesus ist es alles andere als unfreiwillige Schwäche. Bei Jesus ist es der tapferste Entschluss, der je riskiert wurde. Denn Jesus gibt freiwillig die größte Stärke und Macht preis. Jesus opfert alles, was ihm an Mitteln und Möglichkeiten zu Gebote stand. Jesus lässt alles zurück, was ihm in der Welt Gottes zustand. Höchste Gewalt, Freiheit von Schmerz und Tod, unhinterfragte Anerkennung, unaufhörliche Anbetung. Er wird ein Kind in einer Krippe, Ausbund der Schwäche und Hilfsbedürftigkeit. Er lässt sich ganz ein auf die Lebensbedingungen eines jüdischen Menschen unter römischer Herrschaft. Die Macht liegt doch in Rom und nicht in Bethlehem. Er sucht sich einen Kreis von höchst fragwürdigen Freunden. Er zieht mit ihnen durch die Gegend und er demonstriert dabei nicht unwiderstehliche himmlische Gewalt. Nein, tut er nicht. Vielmehr sucht er und bittet und klopft an. Durch Taten und Worte der Liebe ringt er um Menschen. Und nicht immer findet er, wenn er sucht. Nicht jeder lässt sich bitten. Und oft klopft er vergeblich an. Im Hebräerbrief gibt es einen ganz tiefen Satz zu dem Weg Jesu. Und der heißt, Jesus hat den Widerspruch der Sünder geduldet. Die klugen Frommen und die reichen Leute und die Mächtigen und manchmal seine engsten Freunde, sie entziehen sich ihm. Sie zeigen ihm überdeutlich, wer hier das Sagen hat. Er jedenfalls nicht. Und er erträgt es. Er haut nicht auf den Tisch. Er ruft nicht mal eben die himmlische Kavallerie herbei. Nichts davon. Er dient. Er liebt. Er heilt. Er tröstet, er kümmert sich und gelegentlich blitzt die Kraft des Himmels auf. Aber er lässt sich auch beschimpfen, bezweifeln, bestreiten und erniedrigen. Auf seinem Weg in 3 kurzen, aufregenden Jahren wird er nicht stärker. Im Gegenteil, unterwegs sammelt er alles ein. Das Leid, die Schuld, die Krankheit, die inneren und äußeren Nöte, die verbohrte Gottlosigkeit, die hartnäckige Lieblosigkeit der Menschen. Alles sammelt er ein und lädt es sich aufs Kreuz. Und dann das große Finale. Größte denkbare Schwäche. Gepeinigt, erniedrigt. Aller Macht entblößt, voller Schmerz. Und das soll Gott sein? Seht diesen Menschen, wie er alles auf sich lädt. Deine und meine Schwachheit, Krankheit, Not, Schuld und Tod. Größte denkbare Schwäche. Größte denkbare Schwäche und zugleich, größter denkbarer Sieg. So und nicht anders trägt er nicht nur, was uns und diese Welt zerstört. Er trägt es weg. An diesem Tag, in dieser Stunde, in der größten Schwäche, fällt eine weltweite Entscheidung. Sünde für immer besiegt. Keine noch so große Schuld kann uns jetzt für immer bannen. Tod bezwungen, weil er erlitten wurde. Ja, der Tod hat sich an Jesus ausgetobt und er hat sich in seinem Austoben erschöpft und ist besiegt. Jesus nimmt die größte Schwäche auf sich und wird zum größten Sieger. Die lateinischen Christen hatten einen einfachen Ehrentitel für Jesus und der hieß Victor Quia Victima. Das heißt zu Deutsch, er wurde ein Sieger, weil er sich zum Opfer hingab. Und da wird plötzlich klar, wie das alles zusammenhängt. Das ist Gnade, dass sich Gott selbst in die größte Schwachheit hineingibt. Das verknüpft Schwäche und Kraft in Gnade. In tiefster Schwäche wird größte Kraft entfaltet. Und das ist das tiefe Geheimnis des Evangeliums. Es geht immer um Jesus. Und wenn Paulus Schwäche erleidet, die nicht von ihm genommen wird, dann bedeutet das, lieber Paulus, gerade darin erlebst du Gemeinschaft mit Jesus. Und in dieser Gemeinschaft mit Jesus, in der großen, ungeliebten Schwäche, liegt ein Versprechen. Ein Stück vom Reich Gottes wird sich jetzt gerade hier zeigen. Ich möchte zwei Folgerungen zum Schluss anschließen, die vielleicht für die landeskirchlichen Gemeinschaften in Sachsen bedeutsam sein könnten. Zwei kurze Gedanken, die ich nur ganz knapp anreißen kann. Die erste Folgerung: Wenn Schwäche nicht immer ein Verlust ist und wenn Stärke nicht immer ein Gewinn ist, was sagt das über unseren Dienst? Vielleicht wären wir persönlich und vielleicht wären wir auch gerne als landeskirchliche Gemeinschaften in den kleinen Dörfern, in den Städten ein bisschen stärker. Vielleicht jammern wir gerne ein bisschen mit, weil früher doch alles besser war. Da gehörten die Leute noch zur Kirche und die Kirche galt etwas und wir waren nicht so eine kleine Minderheit. Wir waren stark, wir hatten etwas zu sagen in der Gesellschaft. Aber vielleicht ist diese Stärke ja gar nicht so gut gewesen. Vielleicht gehörten so viele zur Kirche, weil es eben alle taten, ohne dass sie jemals persönlich Ja gesagt hätten zu Jesus. Vielleicht taten Stärke und Macht der Kirche auf der langen Strecke überhaupt nicht gut. Es gibt in der Bibel durchaus einen skeptischen Blick auf die Mächtigen und auch auf die mächtige Kirche. Beim Propheten Habakuk heißt es einmal, dass die Mächtigen ihre Kraft zu ihrem Gott machen. Und der Prophet Sacharja sagt, das Große und Bleibende geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist. Eine starke Kirche, und Sie übersetzen das jetzt, eine starke landeskirchliche Gemeinschaft könnte geradezu eine hochgefährdete Kirche sein. Und eine Kirche am Rand der Gesellschaft, von vielem entkleidet, nicht mehr potent, sondern eher Patient. Eine solche Kirche, eine solche Gemeinschaft könnte ja wieder wie ein leeres Gefäß sein, in dem sich Gottes Kraft entfaltet. Ihre Botschaft wäre wieder unverbraucht. Niemand müsste ihre Macht fürchten. Jedes Ja zum Glauben wäre wieder persönlich erworben. Ihr Dienst bei den Armen hätte neue Glaubwürdigkeit. Freilich, so etwas geschieht nicht von selbst. Die geschwächte Kirche ist nicht automatisch die, in deren Schwachheit die Kraft Gottes sich entfaltet. Dazu bräuchte es ein Aufwachen, ein neues Sich-Hinwenden, ein Ja zum Weg Jesu unter uns. Zweite Folgerung: Wenn Jesus sich aus purer Liebe so hineinbegibt in die Welt der Menschen, wenn das seine Mission ist, dann stellt sich für unsere Mission dieselbe Frage: In welche Welt begeben wir uns mit dem Risiko großer Schwachheit? Wo riskieren wir etwas? Wohin gehen wir ungeschützt und unbewaffnet und ungesichert? Nur damit Menschen die Kraft der Gnade erfahren können. Wo wird unsere Mission schwach, damit die Kraft der Gnade sich entfaltet? Wo gehen wir hinter Jesus her? Folgen seinem Weg der Schwäche aus Liebe. Das ist die missionarische Herausforderung heute. Was ist unsere Mission? Sind es pfiffige Veranstaltungen, neue Formate der Evangelisation, noch bessere Glaubenskurse, noch schönere Gottesdienste mit noch mehr moderner Musik, ein lockerer Stil und gute Werbung? Meinetwegen. Da stehe ich gerne dahinter, da halte ich viel davon. Aber es ist bestenfalls die Spitze des Eisbergs. was ist unsere Mission? Sagen wir nur, kommt her zu uns, bei uns ist es schön. Oder wagen wir uns hinaus? Mehr noch, wagen wir uns hinunter? Mehr noch, wagen wir uns hinein, bis wir ganz bei denen sind, zu denen Jesus uns sendet? Wohin sendet er unsere kleine landeskirchliche Gemeinschaft? Im Erzgebirge, in Chemnitz oder in Freiberg? Versteht ihr, das ist mehr als schöne Veranstaltungen und nette Kurse. Wir drehen uns nicht mehr um uns selbst. Wir riskieren etwas. Wir fragen, was die Menschen um uns herum brauchen. Wir suchen nach Wegen, ihnen zu dienen und ihnen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Wir ehren die Schwachen in unserer Gesellschaft. Wir suchen nach denen keiner mehr sucht. Vielleicht sind es die Leute in der Platte. Vielleicht sind es die einsamen Eliten. Vielleicht sind es die Kinder, um die sich keiner kümmert. Vielleicht sind es die Alten, die niemand mehr besucht. Wohin schickt uns Jesus? Nicht, wie kriegen wir sie schnell in unser Gemeinschaftsleben? Welche Schwachheit mutet uns Jesus zu? Denn da draußen werden wir es spüren. Heer und Kraft bringen es nichts. Mit unserer Macht ist es wahrlich nicht getan. Verzwickt sind die Lebenswege, kompliziert die Verhältnisse, krank viele Seelen, müde viele Leiber. Und was haben wir ihnen schon zu bieten? Wir spüren, ohne Gnade geht nichts. Und plötzlich beten wir um die Wette. Jesus, jetzt sind wir hier und wissen nicht mehr ein noch aus. Wenn deine Kraft nicht unsere Schwäche verwandelt, dann wird das hier nichts. Und dann werden wir hinter Jesus hergehen, dienen, bitten, anklopfen, suchen, von der unbegreiflichen Liebe Gottes erzählen, von unserem Dasein, das Jesus über Wasser hält. Und dann werden wir staunen, was passieren kann. Ihr hättet es gerne konkreter? Fragezeichen? Nö, geht jetzt nicht. Denn jetzt fängt die Konferenz für euch erst an. Guckt nach oben und fragt Jesus, wohin sendest du uns? Guckt nach außen und schaut euch um. Wo könnte Jesus schon an die Türen klopfen? Und wo wartet er nur, dass wir ihm zur Hand gehen in all unserer Schwachheit, in der Hoffnung auf seine Kraft? Kraft der Gnade in Schwachheit, das war mein Thema. Hört, wie sich diese Hoffnung auf Kraft der Gnade in Schwachheit wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Wir sind immer die, die nur eine kleine Kraft haben. Der Herr ist meines Lebens Kraft, betet der Psalmbeter. Erwecke deine Kraft und komm uns zur Hilfe, ruft ein anderer Psalmbeter. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, weiß Jesaja. Ja, der Herr ist meine Kraft, assistiert Habakuk. Und dann, da wo wir gerade auch sind, zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, wird uns Kraft aus der Höhe versprochen. Ja, wir sollen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werden wir seine Zeugen sein, draußen in den sächsischen Dörfern und Städten. Aber diese Kraft ist eben die Kraft der Gnade, die sich in unserer Schwachheit entfaltet. Denn ganz am Ende beten wir wieder und wieder: Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.